Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute hören wir als Predigttext gar keinen so langen Text. Es sind nur 3 Verse. Und zwar sind es Ermahnungen aus einem Brief, auch vom Apostel Paulus. Und als ich die gelesen habe, ich lese sie Ihnen auch gleich vor, da musste ich zuerst an meine Rolle als Mutter denken. Denn das kennt man ja auch, wenn man seine Kinder verabschiedet, entweder wenn sie klein sind zum Kindergarten oder später dann zur Schule oder wenn sie zu Freunden gehen, dann ermahnt man sie meistens nochmal. Na, denk an das, was ich dir gesagt habe oder benimm dich, sei rechtzeitig wieder zu Hause. Also es war eine sehr gewohnte Situation, in die Paulus spricht, denn er beendet eigentlich fast alle seine Briefe mit Ermahnungen, möchte nochmal dem, was er geschrieben hat, Nachdruck verleihen. Und dann musste ich auch noch an eine andere Mutter denken, und zwar aus dem Märchen Rotkäppchen. Wir alle kennen ja dieses Märchen. Und auch da gibt die Mutter dem Rotkäppchen gute Ratschläge mit auf den Weg. Ich lese uns das mal vor. Ich habe noch mal bei den Gebrüdern Grimm nachgeschaut. Mal sehen, ob sie sich richtig erinnern. Ich dachte nämlich, sie warnt ihn vor dem Wolf, aber das tut sie gar nicht. Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird. Und jetzt kommt's. Und wenn du hinauskommst, so geh hübsch, sittsam und lauf nicht vom Weg ab. Sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum. Und was hat das Rotkäppchen geantwortet, so wie auch meine Töchter antworten oder ihre Kinder geantwortet haben? Ich will schon alles gut machen. Also ich will mich daran halten, was du mir gesagt hast. Jetzt habe ich gerade schon erwähnt, Paulus beendet auch seine Briefe mit solchen letzten Ermahnungen. Er will sichergehen, dass die Christen, an die er schreibt, ganz egal wo, wir haben sehr viele Briefe von Paulus im Neuen Testament, dass diese Christen das Evangelium, also die gute Nachricht, die Botschaft von dem Heil, das Gott uns in Jesus Christus anbietet, dass sie das verstanden haben und eben auch beherzigen. Dass sie nicht nur Hörer des Wortes oder Leser, die Briefe wurden ja meistens damals vorgelesen, dass sie nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter, dass sie danach handeln. Das ist das Hauptanliegen von Paulus, aber auch von anderen Aposteln. Wir finden ja auch noch andere Briefe beziehungsweise Briefe von anderen Aposteln im Neuen Testament, das ist deren Hauptanliegen, dass wir das, was wir mit unseren Ohren gehört haben, was wir mit unserem Kopf verstanden haben, dass das auch in unser Herz rutscht, dass wir das auch gefühlsmäßig nachvollziehen können und dass daraus dann Handlungen entstehen. Ich habe das mal in eine Kurzformel gebracht, die Sie sich vielleicht ganz gut merken können. Es soll vom Kopf ins Herz in die Hand. Also von dem, was wir mit unserem Geist, mit unserem Verstand verstanden haben, soll es Einfluss haben auf unsere Emotionen, unsere Gefühle und dort verankert werden. Und dann wirkt es sich auch auf unser Verhalten, auf unsere Handlungen aus. Da steckt auch das Wort Hand drin. Jetzt lese ich uns den Predigttext vor und er stammt aus dem Brief an die Hebräer, aus dem letzten Kapitel, logischerweise aus dem 13. Und es sind die ersten 3 Verse. Danach gibt es noch viele andere Ermahnungen und ich bin froh, dass wir jetzt nur diese 3 Verse haben, denn die haben es schon in sich. Da heißt es, und ich habe die Übersetzung der guten Nachricht ausgesucht. Hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Ich denke, es ist ganz klar als Oberbegriff über diese 3 beziehungsweise 4 Ermahnungen, guten Ratschläge zum Abschied, könnten wir das Wort Nächstenliebe schreiben. Nächstenliebe ist etwas, womit ganz viele Leute etwas anfangen können, auch die, die gar nicht so fest im Glauben stehen. Ich merke das immer wieder bei Taufgesprächen oder auch bei anderen Kasualien. Nächstenliebe, da können viele Leute was damit anfangen. Einfach dem Nächsten etwas Gutes tun. Aber ich finde, in diesen Worten wird klar, dass Nächstenliebe sehr viel mehr ist. Da geht es nicht nur darum, dass ich dem anderen etwas Gutes tue, sondern es geht hier ja sogar ums Mitleiden. So als ob ich selber die Misshandlungen erleiden würde. An die Gefangenen denken, als ob ich selber auch gefangen wäre um meines Glaubens willen. Paulus ermutigt und ermahnt die Christen, einander zu lieben, das oberste Gebot, und in dieser Liebe füreinander eben einander aufzunehmen als Gäste und dann eben auch füreinander zu sorgen und aneinander zu denken und miteinander zu leiden. Ich finde, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Oft ist es doch so, dass wenn wir an andere denken, wir oft eben auch an uns selbst denken. Also vielleicht sind wir ja diejenigen, die gerne aufgenommen werden wollen, die versorgt werden wollen. Vielleicht sind wir diejenigen, die gerade leiden oder in einem Gefängnis sitzen, vielleicht nicht in einem realen Gefängnis, aber im Gefängnis unserer Situation, unseres Charakters manchmal auch, wo man immer wieder wie im Teufelskreis, wie in einer Endlosschleife immer wieder in dieselben Situationen rutscht, die einen zerstören oder nicht gut tun. Und dann ist nämlich eine ganz andere Frage zu oberst da, nicht wie kann ich für andere sorgen, wie kann ich andere lieben, sondern wenn wir ehrlich sind, fragen wir uns, wer liebt mich? Wer kümmert sich um mich? Wer denkt an mich, wenn ich in diesem Gefängnis meiner selbst festsitze? Wer leidet mit mir? Und zwar wirklich so, dass ich spüre, dass es echte Liebe ist. Und ich denke, jeder hat diese Bedürfnisse. Und diese Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz klar. Gott selbst ist es, der dich liebt, der dich aufnimmt als sein Gast und dann dich sogar zum Kind Gottes macht, der dich liebt, so wie ein Vater sein Kind liebt, wie eine Mutter ihr Kind liebt, der sich um dich kümmert, der dich versorgt, der an dich denkt und der sogar mit dir leidet. Aber eben oft spüren wir das gar nicht oder wir können es nicht glauben. Wir fühlen uns trotzdem immer wieder verlassen, entmutigt, verzweifelt, vielleicht sogar vergessen. Wir haben oft das Gefühl, zu kurz zu kommen. Wir vergleichen uns. Wir bleiben irgendwie untröstlich. Ganz viele Menschen haben irgendwo tief in sich drin so ein Loch, wo alles reinrutscht, ein Fass ohne Boden. Und es wird irgendwie nie gestillt oder nie gefüllt, dieses Loch. Das ist die Sehnsucht nach der Fürsorge, nach der Liebe Gottes. Und die kann nur gestillt werden, wenn wir uns an Gott wenden und seine Liebe in Anspruch nehmen. Und der Grund, warum wir dann eben gar nicht fähig sind, wirklich Nächstenliebe zu üben, ist der, dass wir diesen einfachen Spruch vom Kopf ins Herz in die Hand verdrehen. Wir denken, wenn wir zuerst handeln, also Nächstenliebe üben, gute Taten tun, dann wird das schon irgendwie Einfluss haben auf unsere Gefühle und dann schließlich auch auf unseren Verstand, auf unsere Überzeugungen. Wir drehen also das Ganze rum und sagen von der Hand ins Herz und von da aus in den Kopf. Wir tun viel Gutes. Und warum tun wir das? Wir tun das nicht aus einer Fülle heraus, weil wir uns so von Gott geliebt fühlen. Manche tun das auch und das ist auch das Ziel, dass wir irgendwann aus der Fülle heraus Gutes tun und andere lieben. Aber meistens ist es doch so, dass wir eher einen Mangel haben und gar nicht glauben, dass wir geliebt und wertvoll sind und deshalb Gutes tun. Weil wir nämlich hoffen, dass die gute Tat, die ich jemandem tue, dass der dankbar ist und dass der mir Wertschätzung entgegenbringt und dass ich mich durch diese gute Tat geliebt fühle, gebraucht fühle, wertvoll fühle und dann in meinem Kopf die Überzeugung entsteht, ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Aber so rum funktioniert das meistens nicht. Weil wenn dann der Dank ausbleibt oder die Wertschätzung für das, was ich tue, dann entsteht auch nicht dieses Gefühl des Geliebtseins und auch nicht die Überzeugung. So herum funktioniert das nicht. Es funktioniert übrigens auch nicht, wenn wir das Herz an die erste Stelle stellen, was auch manche Menschen tun. Also vom Herz soll es in den Kopf und dann geht es vielleicht in die Hand. Das will ich auch an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn mich also jemand liebt, mich anhimmelt, dann fühlt sich das erstmal gut an, da habe ich gute Gefühle. Dann merke ich auch, ich bin gar nicht so unbedeutend, da gibt es jemanden, der mich toll findet und auch dann wird sich vielleicht dieser Gedanke einstellen, ich bin wertvoll, ich bin gut so, wie ich bin, weil es jemanden gibt, der mir das spiegelt, der mir diese Liebe entgegenbringt. Das Problem ist nur, wenn dann jemand anderes kommt, der genau das Gegenteil macht oder der mich kritisiert, der mich ignoriert, dann hat das ja auch Einfluss auf meine Gefühle. Und dann werde ich etwas Negatives denken, dann werde ich denken, ich bin nicht so besonders, ich bin nicht wertvoll, ich bin es nicht wert, dass man mich liebt. Das heißt, unsere Gefühle, die sind sehr schwankend und wankend. Je nachdem, wie unsere Umstände sind, je nachdem, was uns eben entgegengebracht wird und welche Gefühle in uns hervorgebracht werden, so verändern sich auch unsere Gedanken über uns selbst und dann eben auch die Handlungen, die darauf basieren. Wer sein Leben auf Gefühle baut, der wird wie ein Fähnchen im Wind immer hin und her flattern, je nachdem, wie die Umstände gerade sind, je nachdem, wie die Gefühle gerade sind. Jetzt denkst du vielleicht, ja, aber es gibt doch diesen Spruch, hör auf dein Herz. Ich glaube, dieser Spruch ist ein bisschen missverständlich. Denn hör auf dein Herz, das finde ich durchaus auch, heißt nicht, höre auf deine Gefühle. Wenn Menschen sagen, hör auf dein Herz, dann ist eigentlich mehr gemeint, hör auf deine innere Stimme. Hör auf die Überzeugung, die ganz tief in dir verborgen liegt. Und dann geht es nämlich eigentlich um den Geist. Hör auf dein Herz heißt, hör auf deine innere Stimme, auf das, was du tief im Inneren, im Verborgenen eigentlich weißt. Also deine eigentliche Überzeugungen, die du dir vielleicht nicht getraust zuzulassen, wo du selber so Schranken baust. Und wenn wir vom Geist reden, auch das ist wichtig, dann geht es nicht nur um den menschlichen Verstand, sondern es geht um den Geist, den Gott in uns hineinlegt. Den Geist, der mit Gottes Geist verbunden ist. Wenn wir uns auf diesen Geist verlassen und wenn wir diesen Geist versorgen, dann werden Früchte dieses Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes, in unserem Herzen sich breit machen. Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Glauben, Zuversicht, Sanftmut, Demut, all diese guten Dinge, die Gottes Geist in uns hervorbringt. Und das ist das Fundament für die guten Taten, für die echte Nächstenliebe in unserem Leben. Und Jesus hat es schon damals so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne den Geist Gottes könnt ihr nichts tun, könnt ihr keine gute Frucht vollbringen. Nicht durch menschliche Kraft, nicht durch menschlichen Verstand werden Wunder geschehen, sondern allein durch Gottes Geist. Und nur als Folge dieses Geistes können wir die guten Taten tun, die Gott letzten Endes schon vorbereitet hat, dass wir sie tun können. Aber wir können das Ganze nicht rumdrehen, wir können nicht erst die guten Werke tun, um damit unseren Glauben zu stärken oder unser Ansehen vor Gott zu verbessern. Das wäre ja auch eine Gerechtigkeit oder ein Glaube aus Werken. Und das ist eine Gerechtigkeit oder ein Glaube, der keinen Bestand hat. Ich bringe es nochmal auf den Punkt, die Grundlage unserer Nächstenliebe kann immer nur die Glaubensgewissheit sein, dass das, wozu Gott uns beruft, er schon längst für uns getan hat und immer noch tut. Das, was wir für andere tun sollen, tut Gott für uns, für dich und für mich. Und weil das so ist, können wir auch andere Menschen lieben und genau das, was Gott für uns tut, für andere tun. Was diese drei Verse angeht, würde das dann heißen, weil Gott dich liebt, kannst du deinen Nächsten lieben. Weil Gott dich unendlich mit Liebe versorgt, kannst du diese Liebe durch dich hindurch fließen lassen zu anderen hin. Musst du keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Musst du dich nicht mit anderen vergleichen. Musst du keine Angst haben, auf den falschen Weg zu geraten. Weil Gott dich versorgt, kannst du deinen Nächsten versorgen. Brauchst du keine Angst davor zu haben, dass du Mangel leidest, dass du zu kurz kommst. Weil Gott an dich denkt und mit dir leidet, denn das tut er. Gott denkt jeden Moment an dich und er leidet mit dir. Oft klagen wir Gott an, wenn wir leiden, aber das macht gar keinen Sinn, weil Gott mit dir leidet. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat mit den Menschen gelitten. Jesus war zu Tränen gerührt, wenn er Menschen hat leiden sehen. Gott leidet mit dir und weil das so ist, kannst du auch mit anderen leiden. Kannst du an deinen Nächsten denken und mit ihm leiden. Nur so, auf diesem Fundament, machen diese Ermahnungen von Paulus Sinn und sind machbar für uns Menschen, aus seiner Kraft heraus. Das heißt, am wichtigsten ist es, zu glauben und zu vertrauen, dass Gott all deine, all meine Bedürfnisse stillt. Das ist das Fundament für Nächstenliebe, das einzig wahre Fundament, welches Bestand hat, wenn es uns nämlich auch schlecht geht oder wenn wir selber Mangel haben, wenn wir uns benachteiligt oder gar verfolgt fühlen. Wenn wir uns in Gott und durch Gott so versorgt fühlen, können wir selbst im Mangel noch Liebe weitergeben. Das ist unglaublich. Und wer diese Erfahrung einmal macht, der möchte nie mehr zu irgendeinem anderen Fundament zurück. Ihr könnt diese Botschaft gerne auch nochmal vertiefen, denn das ist eigentlich auch das, was das Doppelgebot der Liebe beinhaltet. Und wir haben dazu mal eine Predigtreihe gehalten in unserem Predigtarchiv. Und das findet ihr auf unserer Homepage unter der Rubrik Gottesdienste. Da gebt ihr einfach das Jahr 2016 ein, Oktober, und da findet ihr 3 bzw. 4 Predigten zu dem Thema Liebe Gott, liebe deinen Nächsten und liebe dich selbst. Das ist das Fundament. Ich möchte noch ein paar Bibelverse bringen, um nochmal diese Reihenfolge vom Kopf ins Herz in die Hand zu vertiefen und zu verdeutlichen. Paulus hat zum Beispiel in einem Brief an die Galater geschrieben, Übersetzung von Luther, wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Ich gebe zu, die Übersetzung von Luther ist manchmal für uns heute schwer zu verstehen, aber zum Glück gibt es ja ganz viele moderne Übersetzungen, wie zum Beispiel auch die Hoffnung für alle. Und da ist dieser Vers folgendermaßen übersetzt: Wer sich nur auf sich selbst verlässt, das ist gemeint mit auf das Fleisch säen, wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Also der wird immer wieder in einer Schleife, immer wieder in einem Teufelskreis landen, immer wieder dieselbe Leere, dieselbe Sehnsucht spüren. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, und das ist gemeint mit auf den Geist säen, wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Das heißt, wer sich vom Geist Gottes führen lässt, der wird nicht in diesem Teufelskreis landen, sondern der wird wachsen und reifen in der Erkenntnis, in der Wahrheit, in der Freiheit, in der Freude. Der wird einfach die Frucht des Geistes in seinem Leben sehen. Im 2. Brief von Paulus an die Christen in Korinth schreibt er: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit auch wir trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Zuerst erfahren wir etwas, wie Gott ist, wer Gott ist. Und es bewirkt in uns den Glauben, die Glaubensüberzeugung, Gott ist gut, Gott ist mitfühlend, Gott leidet mit mir und er tröstet mich, er schenkt mir Frieden. Und weil ich das glauben kann und auch in meinem Herzen, in meinen Gefühlen verankert habe, kann ich genau denselben Trost Gottes weitergeben an andere. Oder im Brief des Jakobus, ein anderer Apostel, von dem wir einen Brief im Neuen Testament haben, der hat geschrieben: So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Das heißt, natürlich soll der Glaube am Ende auch eine Tat vollbringen. Wir drehen es, wie gesagt, manchmal rum, dass wir erst die Taten tun, also die Werke, und hoffen, dass daraus der Glaube entsteht. Aber das funktioniert nicht. Ein Glaube, der auf Werken basiert, den gibt es letzten Endes gar nicht. Denn der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Und die Predigt sollen wir eben nicht nur hören, die soll nicht nur hier oben verankert werden und wir sagen, ja, das stimmt, das ist gut, und wir gehen nach Hause und haben es eigentlich nicht begriffen, denn begriffen haben wir es erst, wenn es auch ins Herz gerutscht ist und dort in unseren Empfindungen und Gefühlen verankert ist. Und zum Schluss ein Vers aus der Bibel, auch aus dem 2. Korintherbrief, ein sehr schöner Vers, der mich immer ermutigt: Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Gerade wenn die äußeren Umstände so sind, dass sie uns verunsichern, dass sie uns verzweifeln lassen, dass sie uns niederdrücken, dass sie uns eigentlich sagen wollen, Gott ist nicht da, dass ich dann sage, ich lebe nicht nach dem, was ich sehe und was ich vielleicht fühle, sondern ich lebe nach dem, was ich begriffen habe, was ich glaube, was meine Überzeugung ist und was ich auch schon erfahren habe und in meinem Herzen verankert habe. Und das ist: Gott liebt mich, Gott ist bei mir, Gott versorgt mich, Gott führt mich, Gott tröstet mich. Ich wandle, ich lebe im Glauben, also im unsichtbaren Land und nicht im Schauen. Auch ein noch zum Schluss, es ist jetzt kein Vers aus der Bibel, sondern aus dem Talmud. Das ist die mündliche Lehre der Gesetze des Judentums nach der babylonischen Gefangenschaft, passt also zu dem, was in der Bibel steht. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört oder gelesen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Und hier geht's jetzt noch weiter. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also hier wird das sogar noch einen Schritt weitergeführt. Das, was du glaubst und was du in deinem Herzen verankerst und dann auch tust, macht aus dir den Menschen, im besten Falle den Gott in dir sieht. Soweit diese Verse, und es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Wichtig ist immer, dass wir unterscheiden, dass mit dem Kopf, also mit dem Geist, Gottes Geist gemeint ist, sein Geist, den er mit unserem Geist verknüpft, den er in uns hineinlegt und nicht der menschliche Verstand. Zum Schluss der Predigt möchte ich nochmal auf das Märchen Rotkäppchen eingehen. Wir alle kennen ja das Märchen und wir alle wissen, Rotkäppchen hat sich nicht an die Ratschläge der Mutter gehalten. Rotkäppchen hat sich ziemlich schnell ablenken lassen und ist vom Weg abgekommen. Manch eine Mutter oder ein Vater nutzt dieses Märchen vielleicht sogar, um den Kindern dann nochmal einzubläuen, wie wichtig es ist, auf die Weisungen der Eltern zu hören, sonst endet es bitter. Und vielleicht rollt der eine oder andere auch mit den Augen, wenn die eigenen Kinder genau das tun, wovon man ihnen gesagt hat, dass sie es nicht tun sollen. Und dann sind wir die Besserwisser und sagen, habe ich es dir nicht gesagt? Ich frage mich allerdings, ob wir Erwachsenen wirklich so viel besser machen, ob wir wirklich so viel schlauer sind und ob uns dasselbe nicht auch immer wieder passiert. Wir wissen, was richtig ist und tun doch etwas anderes. Auch diesen Zwiespalt, diesen Konflikt kannte Paulus. Wir Christen sind nicht anders als alle anderen Menschen. Paulus hat geschrieben, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Und das Böse oder das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich doch. Also auch Paulus kannte diesen Konflikt. Und natürlich gibt es viele Gründe, warum das so sein kann. Aber ein Grund könnte der sein, über den ich heute gepredigt habe, dass das Kopfwissen, das, was wir über Gott hören, über die Bibel, über Jesus, über den Heiligen Geist, dass das hier oben hängen bleibt und nicht tiefer in unser Herz rutscht. Ich denke, manche von uns wollen halt die Gefühle gerne übergehen, aber das funktioniert nicht. Gott hat uns in einer Einheit von Körper, Seele und Geist geschaffen. Und es ist gut so. Ich denke, das ist auch das, was Manuel Becker, einer unserer Missionare, der eben in Thailand ist, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, das hat auch er in seinem Vortrag der Sommerbibelschule angedeutet. Den könnt ihr übrigens auch nachhören und finden im Predigtarchiv, so wie alle anderen Vorträge der Sommerbibelschule. Da hat er gesagt, dass es am Ende nicht darauf ankommt, ob wir genug Bibelwissen haben oder ob wir die richtige Theologie vertreten, sondern es kommt darauf an, ob wir überhaupt in Beziehung mit Gott leben, ob wir glauben und spüren und wissen, dass wir wirklich Gottes Kinder sind und dass Gott ein Vater ist, wie eine Mutter ist, die uns liebt, die uns umsorgt. Denn das Bibelwissen oder die richtige Theologie allein macht uns nicht zu Kindern Gottes, macht uns nicht fähig, Nächstenliebe zu üben aus der Fülle Gottes heraus. Kinder Gottes werden wir, wenn wir das, was wir über Gott in der Bibel erfahren, mit unserem Geist glauben, wenn wir mit Gottes Geist erfüllt sind und wenn wir es mit unseren Gefühlen erfahren und verankern und dann auch in die Tat umsetzen und praktizieren. Und das Schöne ist, wir dürfen Gott jeden Tag immer wieder darum bitten, dass er uns genau diesen Glauben schenkt und dass er uns mit diesem Geist erfüllt, der das möglich macht. Und dann wird es uns ein leichtes sein, die Ratschläge von Paulus zu beherzigen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.